SWR 2 Tandem.
Wenn junge Deutsche, Amerikaner oder zum Beispiel Italiener nach Israel reisen, um dort für arme Israelis Auberginen zu pflücken, Heldengeschichten an der libanesischen Grenze zu lauschen oder eine Wildwassertour vorbei an Minenfeldern zu machen, dann steckt die Organisation Birthright dahinter. Ihr Ziel? Eine Bildungsreise für junge Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren aus aller Welt. Voraussetzung? Die Teilnehmer sind jüdischer Abstammung. Anreise, Kosten und Logis übernimmt die Organisation. In 10 Tagen sollen die jungen Juden ihre Heimat entdecken, die viele der Teilnehmer zuvor noch nie gesehen haben. Der geplante Kulturclash nennt sich Taglit-Programm. Reporter Maximilian Klein hat eine deutsche Taglit-Gruppe begleitet.
An der Decke des Flughafens Ben-Gurion sammeln sich Dutzende Luftballons. Auf den meisten steht Welcome Home. Heimat. Hier am Flughafen, keine 30 Minuten von Tel Aviv entfernt, beginnt sie. Für die, die ankommen oder zurückkehren nach Israel. Heimat. So groß wie Hessen, weltpolitische Supermacht, Land der Extreme. 14 Millionen Juden gibt es weltweit. Und jeder hat ein Anrecht auf einen israelischen Pass. Geburtsrecht nennen die Israelis das. Und die Regierung fördert den Zuzug und hat allein in diesem Jahr 30.000 junge Menschen mit jüdischen Wurzeln eingeladen, das Land zu besuchen, kennenzulernen, bezahlt und organisiert von einer Organisation namens Birthright. Bis zum 26. Lebensjahr kann dieses Geschenk eingelöst werden. Es heißt Taglit, hebräisch für Entdecken. Ich bin verabredet mit Shmuel. Er ist Tourguide, arbeitet für die Organisation Birthright und ist verantwortlich für die Taglit-Gruppe, die ich die nächsten Tage begleiten werde. Ein großer, kräftiger Typ mit jungenhaftem Gesicht, mit dem man sofort ein Bier trinken gehen will. Camelback auf dem Rücken, Flipflops an den Füßen, Kieper auf dem Kopf. Energisch erzählt er mir, dass er immer das sagen wird, was er denkt. Gleichzeitig aber aufpasst, weil er gegenüber deutschen Medien misstrauisch ist.
Die Taglit-Gruppen, die aus Deutschland kommen, sind die jüdischen Gruppen oder Gruppen, die Bezug zum Judentum haben. Ein Großteil kommt aus dem ehemaligen Russland. Das Interessante bei diesen Gruppen ist, dass sie eigentlich eine interessante Identität haben. Einerseits haben sie die russische Identität, die zu Hause gelebt wird. Sehr viele sprechen Russisch zu Hause. Andererseits die deutsche Kultur. Seit der Einwanderung, die meisten waren kleine Kinder oder Jugendliche und wollten natürlich das Deutsche kennenlernen. Und drittens haben sie auch eine jüdische oder vielleicht eine israelische Identität, die teilweise größer ist, aber großenteils auch sehr klein.
Shmuel hat seine Wurzeln in der Schweiz. Er lebt in Israel, führt deutsche Taglit-Gruppen. Beim Sprechen vermischen sich seine Akzente wie Gewürze in einem Suppentopf. Deutsch, Hebräisch, Schweizerdeutsch, Englisch, spielerisch springt Shmuel von Sprache zu Sprache. Alle paar Minuten klingelt sein Handy. Es ist Sommer und die meisten Taglit-Gruppen waren schon da. Draußen sind es 35 Grad. Eigentlich keine gute Zeit, Israel zu besuchen. Zu heiß. Das Taglit-Programm gibt es seit 15 Jahren. Ariel Sharon, der damalige Ministerpräsident, kritisierte, dass sich besonders die amerikanischen Juden kaum für Israel interessierten. Philanthropen aus den USA gründeten das Programm Taglit. Es will junge Juden für Israel begeistern. Heute wird es zu einem Drittel von dem Staat Israel finanziert, ein Drittel kommt von jüdischen Gemeinden und ein Drittel sind Spenden, vor allem aus den USA. Die deutsche Gruppe hat Verspätung. Dafür ist eine Gruppe aus Frankreich schon da. Taglit ist ein globales Projekt. Und die Teilnehmer sind leicht zu erkennen. Uniformiert mit T-Shirts und Baseballkappen des Organisators steigen sie aus den Fliegern.
Es ist eine neue Herausforderung, denn bis vor 50 Jahren oder bis vor dem Holocaust können wir klar sehen, dass ein Großteil der Juden unter sich heiraten. Nach dem Holocaust kann man sehen, dass die Religiosität in allen Religionen, besonders auch im Judentum, Nachlass gelassen hat.
Und die nachfolgenden Generationen sich plötzlich fragten, wann ist man überhaupt noch Jude? Und was bedeutet das eigentlich, jüdisch sein? Etwas, das heute im Parlament und im Rabbinat von Israel diskutiert wird, erzählt Shmuel.
Wir noch keine klare Definition haben. Die Leute, die auf Taglit kommen, suchen die eigene Definition dazu.
Taglit heißt Busfahren. Sehr viel Busfahren. 10 Tage. Mehrere Termine täglich. Köpfe und Herzen werden vollgestopft mit Informationen. Sie sollen lernen, Israel auch verbal verteidigen zu können. Taglit ist auch eine Verteidigungslinie des Landes. Holt die Leute her, zeigt ihnen das Land und lasst die Diaspora für Israel sprechen. Kerngedanke des Programms.
All right, here we go.
Nach einer guten Stunde Fahrt über staubige Straßen und ein paar Mal Verfahren sind wir am ersten Ziel der Israel Experience. Moschaf Nahalal.
In Nahalal machen wir eine Freiwilligenarbeit für eine Institution, die Leket heißt. Leket organisiert seit 12 Jahren verschiedene Projekte. Unter anderem gehen sie auf Feldern, auf denen es wirtschaftlich sich nicht lohnt, die Produkte zu nehmen. Und somit unterstützen wir Leute hier auf Feldern. Wir sind momentan am Auberginen pflücken, machen das eine Stunde, eineinhalb, um ein wenig das Land zu spüren, etwas Soziales zu machen, etwas auch zurückzugeben.
Sinn- und Daseinssuche im israelischen Norden auf einem Acker. Es ist heiß und staubig. Die meisten aus der Gruppe kommen aus größeren Städten und wirken, als würden sie das erste Mal auf einem Acker stehen. Die Schminke der Mädchen verläuft. Die Jungs haben sich ihre T-Shirts ausgezogen. Auberginen fliegen durch die Luft, landen in großen roten Plastikwannen.
Hast du schon mal Auberginen gepflückt?
Nein. Bislang habe ich ja keine Auberginen gepflückt. Aber ich denke, ich bin dieser Aufgabe. Ich glaube, ich kriege das hin. Ja. Ja. Für den guten Zweck.
Anja studiert Medizin in Heidelberg. Sarah hat sich schick gemacht. Zu schick für den Acker. Feine Bluse, Kleidchen, mondäner Hut. Ihr Make-up ist verlaufen. Etwas verloren steht sie am Rand des Feldes, hat keine Lust, hier rumzukrauchen und Auberginen für bedürftige Israelis zu pflücken.
Du siehst hier gerade noch nicht so ganz begeistert aus.
Doch, ich bin sehr begeistert. Ich wollte schon mal im Feld mal Auberginen pflücken. Das ist voll cool, das ist real life.
Wie ist denn dein Leben sonst zu Hause? Hat das damit nicht so viel zu tun?
Nein, das ist nicht so real life.
Wann, wie ist denn dein Leben zu Hause in Deutschland?
Auch schön.
Ja?
Ja.
Was machst du da?
Also ich fange an zu studieren ab Oktober.
Und was?
Mathe.
Okay, schlecht. Das hat nicht so viel mit Aubergine erstmal zu tun.
Ja, ich kann den Umfang des Aubergine berechnen.
Nach einer guten Stunde treiben die Tourguides die Teilnehmer wieder zusammen. Ab in den Bus, hinsetzen, durchzählen, los. Ich setze mich neben Vadim, ein Deutschlette. Während die anderen Fotos knipsen, Musik hören oder schlafen, hält Vadim ein Buch in der Hand.
Also ich habe mich schon vor 3 Jahren angemeldet und jetzt, die haben an mich gekommen. Ich habe geschrieben, vielleicht wirst du doch.
Vadim ist 26, sieht aber reifer aus. Ihm kaufe ich es ab, dass er auf der Suche ist. Nach so etwas wie Heimat oder Identität. Und was es bedeutet, jüdisch zu sein. Deshalb bin ich hier, sagt Vadim, auf Taglit.
Es ist schwer zu beschreiben für mich. Es ist Teil von gemeinsamem Schicksal zu sein. Es ist so ein spirituelles Gefühl, mehr oder weniger.
Mit einigen Regeln tut er sich schwer.
Also Koscher ist, Kaschrut sind die Regeln. Koscher ist einfach, wenn das Fleisch wirklich koscher geschlachtet wurde, aber Kaschrut sind einfach nur die Regeln, dass man kein Schwein ist und sowas. Und ich habe es versucht, ich habe das Hähnchen an das Mali gekauft oder so. Deswegen ging es halt in Kaschrut, aber ich habe es nicht so lange durchgezogen, 1 Jahr vielleicht, wenn es rumkommt, mehr nicht. Und wie gesagt, also ich kenne die jüdischen Feiertage und ich mache die Tradition mit, aber religiös bin ich ja gar nicht. Und ich habe deswegen keinen Bezug zu Schabbat und Jerusalem.
Anna, 2 Reihen vor Vadim, geht es ähnlich mit Religion und Bräuchen. Sie sieht aus wie aus einem Astrid Lindgren-Roman entsprungen. Rotes Haar, Sommersprossen, große Augen. Sie redet viel und gerne, wurde in Moskau geboren. Ihre Eltern zogen mit ihr nach Heidelberg, da war sie 5.
Ich weiß nur, dass Jerusalem wichtig ist, ich weiß, dass Schabbat wichtig ist, aber ich erwarte von mir selbst, dass ich vielleicht verstehe, ob ich wirklich jüdisch, also jüdisch zugehörig bin oder nicht. Also kulturell bin ich es schon, aber ich erwarte von mir so, dass ich vielleicht zur Religion ein bisschen mehr Bezug kriege oder sowas, weil ich habe das zur Religion an sich habe ich eigentlich 0 Bezug, nur zum Kulturellen eigentlich. Ja, das Problem ist halt, ich habe zur Religion an sich nicht so viel Bezug. Ich finde Religion spannend, aber ich selbst...
Anna denkt laut. Tourguide Schmuel grinst. Genau das will Taglit. Raum für solche Gedankenspiele ermöglichen.
Ja, einfach weil ich aus dieser Kultur komme. Also wie gesagt, ich komme aus dieser Kultur und hier ist es ja so, dass die Kultur sehr mit der Religion verflochten, ineinander verflochten ist. Und deswegen musst du die Religion irgendwie mehr oder übel mitmachen. Und deswegen frage ich vielleicht danach.
Ihr habt schon die erste Flasche getrunken. Wir werden gleich nach Roshanikra.
Unsere nächste Station ist Roshanikra, eine Grotte aus biblischer Zeit. Anja, eine angehende Ärztin, beschreibt die unwirkliche Szenerie an der Grenze zum Libanon.
Wir sind jetzt an der Grenze zu Libanon. Also hier war praktisch der nördlichste Punkt des Küstenabschnitts. Und wir sehen das Meer. Es ist wunderschön hier. Die Landschaft, das Meer, Leute, die Kanu fahren. Also es ist ein sehr, sehr, sehr idyllisches Bild, sehr idyllisch.
Ein paar hundert Meter hinter uns ein Militärcheckpoint. Dahinter Sperrzone, bewacht von der UN. Schwer bewaffnete israelische Soldaten und die Blauhelme sichern die Grenze. Hier endet Israel. Es fühlt sich an wie das Ende der Welt. Und am Ende der Welt wartet eine Gondel. Zuerst aber müssen wir anstehen. Der Security Guard der Taglit-Gruppe steht am Ende der Schlange. Auch er trägt eine Waffe. Keiner darf hinter ihm laufen. Einige in der Gruppe sind das erste Mal allein in der Welt unterwegs. Und dann gleich krisengeschüttelter Nahe Osten. Mit Grenzen und Regeln, die nicht immer ganz leicht zu verstehen sind. Tobias trägt seine Baseballkappe mit dem Schirm nach hinten. Ihn scheint das alles nicht sonderlich zu beeindrucken. Er hat durchgängig Musik auf dem Ohr oder beschallt gleich die ganze Gruppe mit seinen Bluetooth-Boxen. Gelangweilt reiht auch er sich in die Schlange, wartet auf die Gondel. 2 Kilometer von Israels Erzfeind Libanon entfernt.
Machst du dir Sorgen gerade?
Ich sag mal so, für mich ist Israel das sicherste Land auf dieser ganzen Welt. Deswegen, ich weiß, dass die Grenzen hier ganz, also alle sicher sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns jetzt hier auf der Fläche von Libanon befinden.
Also das ist ja noch israelisches Gebiet hier. Also Libanon fängt ja erst da hinter dem Hügel dann quasi an.
Werden wir gleich noch rübergehen oder?
Okay, hey, wir fahren hinunter. Israel gab das einzige Land, wo man mit einer Gondel hinunterfährt. Wir haben 3 Gondeln in ganz Israel.
Nach 20 Minuten quetschen wir uns zu 10 in eine der Gondeln. Die Fahrt dauert genau 2 Minuten. Dann stehen wir vor dem Eingang der Grotte. Drinnen in einem kleinen Saal steht ein Beamer. Es gibt einen Lehrfilm, 20 Minuten Naturpathos, untermalt mit großer Musik. Israel, meine unbekannte, wunderschöne Heimat, das soll wohl vermittelt werden. Die Gruppe soll Natur und Kultur mit Israel verbinden, nicht immer nur Terrormeldung und Krise. Deshalb sitzen wir hier gemeinsam in der Grotte und schauen einen Film über Fische und Stalaktiten. Danach alle wieder hoch und rein in den Bus.
Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, von Taglit habe ich mir erwartet, einen Bezug zu Israel zu finden, weil... Also, wie gesagt, ich bin nach Deutschland gekommen, da war ich 5. Und in Russland, ich bin nicht Russin. Und in Deutschland bin ich eigentlich auch Ausländer. Und es war immer so ein, ja, ich bin nicht da zu Hause, nicht da wirklich. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht bin ich in Israel zu Hause.
Irgendwas, das spürt Anna, macht der Besuch mit ihr.
Ja, ich weiß nicht, ich habe ja schon so ein, obwohl ich noch kein Hebräisch kann, aber ich habe ja schon so ein, ich weiß nicht, so ein Jucken im Herz.
Anna ist über die Tage ruhiger geworden. Heimat, ist das ein Ort? Ist das ein Zustand oder ein Gefühl?
Ich glaube, der Patriotismus ist in Israel einfach so groß, weil ich habe das Gefühl, die Leute in ihren früheren Heimatländern konnten ihn nicht ausleben, weil sie da vielleicht nicht zu Hause waren. Und hier können sie sich auf eine gemeinsame Sache konzentrieren.
Die Fahrt geht weiter. Nächster Programmpunkt. Misgava Am, ein Kibbuz. Genau hier entzündet sich 1982 der Libanonkrieg.
Ein Krieg, der auch die israelische Armee wachrüttelte, dass sie nicht wirklich... bereit war.
Ein kleiner, überdachter Unterstand. Eine Gedenktafel erinnert an gefallene Soldaten. Eben noch ist die Gruppe mit ihren Selfie-Sticks herumgeturnt, haben geknipst, Faxen gemacht. Jetzt hören sie wieder Shmuel zu. Er erzählt die Geschichte eines israelischen Soldaten, der sich während des Libanon-Krieges auf eine Granate geworfen hat, um das Leben seiner Kameraden zu schützen. Shmuel teilt Blätter aus, will mit der Gruppe ein Lied singen, zu Ehren der Soldaten. Aus einem kleinen Lautsprecher, den Shmuel am Gürtel trägt, kommt die Melodie dazu.
החיילים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים
ועפו. Auf den ersten Blick ist nicht erkennbar, wo Israel aufhört und der Libanon beginnt. Auch auf den zweiten Blick nicht. Die Häuser sind auf beiden Seiten herausgeputzt, Autos fahren, Minarette, Gartenzäunchen, Ziegen, Nahostspießigkeit. Als ob der Libanon nach Israel schreien würde, uns geht's gut. Doch dann sieht man ihn, den Zaun, der die sich gegenseitig hassenden Nachbarn trennt. Starkstrom, Stacheldraht, Funkmasten, Patrouillen, Alltag hier. Es ist ruhig, fast schon gespenstisch. Nur der Gesang der Taglit-Gruppe ist zu hören. Alle singen, sind irgendwie ergriffen oder tun jedenfalls so. Am gleichen Tag geht es noch zu einem anderen Aussichtspunkt auf die Golanhöhen. Diesmal mit Blick nach Syrien. Erkundungstour durch alte, enge Bunkeranlagen. Zum Abschluss des Tages eine Weinprobe. Anna, das Mädchen, das aussieht wie aus dem Astrid Lindgren-Roman, sitzt jetzt neben Olga. Sie lachen, unterhalten sich, tauschen sich aus.
Oh mein Gott, das war jetzt zu nah dran. Also das wäre jetzt fies, wenn wir sagen, die Weinprobe.
Nee, die war nicht die beste. Ich dachte, es wäre das Beste. Aber nee, ich glaube, die Grenze an Syrien und Libanon. Das war so der Moment, wo ich sogar berührt wurde.
Ja, ich musste mit meinem Lied echt zusammenreißen, um nicht zu heulen. Das war so, ich konnte auch den Text nicht so gut, aber...
Nein, bei dem Lied musste ich gar nicht weinen.
Doch, ich schon.
Nein, bei der Geschichte von dem Soldaten. Ja, ich weiß. Musst du jetzt heulen? Nein. Aber bei der Geschichte vom Soldaten, das hat mich echt... Ich habe mir auch die Tränen unterdrückt.
Tag 3. Ich habe in einem Kibbutz am See Genezareth geschlafen. Die Gruppe ein paar Kilometer weiter. Als ich wieder dazu stoße, riecht der Bus nach Rum-Cola. Alle hängen blass und schlapp in ihren Sitzen. Und etwas fällt mir auf. Alle sitzen auf anderen Plätzen und neben jemand anderem als am Tag davor. Ich setze mich wieder neben Anna.
So im Europaraum, das ist das erste Mal, dass ich aus dem Europaraum irgendwie wegfahre. Weil wenn man das sieht, ist es natürlich viel schöner als Google Maps. Ja, also... Ja, also ich bin schon beeindruckt. Also
juckt dein Herz noch?
Immer noch, ja, es juckt immer noch. Ja, ich weiß nicht, wie sehr es jucken wird am 8. oder 9. Tag, aber jetzt gerade noch richtig, ja, ich finde es sehr schön.
Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Schabbat in der heiligen Stadt feiern. Ein von den Organisatoren konstruierter dramaturgischer Höhepunkt der Reise.
Man hat so das Gefühl, so ein bisschen, dass sich die Leute, also ein bisschen verstehen. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, welches Einbildung, ich weiß nicht, aber ja, man hat hier schon so ein bisschen Wärme eben ums Herz. So.
Natürlich würde sie nicht gleich hierher ziehen. Dafür ist die Reise zu kurz, die Entscheidung zu groß. Ausschließen will sie es aber nicht.
Ich war eigentlich auch mal so ein Mensch, der bei Diskussionen über Israel, über politische Diskussionen, habe ich immer die Seite für Israel eingenommen. Also ziemlich oft, manchmal nicht, aber zu 80%. Aber ich glaube, in diesem einen Tag, den ich gestern hier erlebt habe, ist diese Position bei mir viel, viel verstärkt geworden. Also, weiß nicht, vielleicht ist es einfach eine so gute Reise, dass sie es so gut schaffen, mir so... zu zeigen, dass Israel gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Reise alleine gemacht hätte, würde ich anders denken. Ich weiß es nicht, aber ja, ich habe schon, also mein Punkt für Israel wurde viel, viel stärker. Vielleicht werde ich nach 10 Tagen zurückkommen und auf Demos für Israel gehen. Ich weiß es noch nicht. Also noch ist es nicht so weit, aber ja.
Kurz bevor wir in Jerusalem ankommen, ergreift Shmuel wieder das Wort. Er verließ die Regeln für die heilige Stadt. In erster Linie ist es die Sicherheit, für die Birthright sorgen muss. Mindestens genauso wichtig, 40 junge, europäische, vom Frieden und der Freiheit verwöhnte junge Erwachsene müssen im Zaum gehalten werden.
Was ist der Unterschied zwischen Trinken und Betrinken? Wenn man den Unterschied nicht mehr weiß, dann ist man betrunken.
Wir erreichen den Schuk. Tagsüber wird hier gehandelt. Abends werden die Rollläden heruntergelassen und die Bars öffnen. Die Israelis sind bekannt für ihr Nachtleben. Ich bin mit Vadim unterwegs, dem melancholischen Letten. Wir haben die Gruppe verloren, das erste Mal seit 4 Tagen keine Gruppendynamik. Wir sitzen in einer kleinen Bar und trinken Arak, ein israelischer Anis-Schnaps. Um uns tobt das Nachtleben. Vadim bezeichnet sich selbst als Zionisten, eine Religion, ein Volk, und erzählt seine Geschichte.
An uns eine Dame ist angekommen und hat gesagt, ja, willst du in der jüdischen Schule studieren? Hat gar nicht gesagt über die religiöse Sache und so. Die hat gesagt, die private Lehrer und so, alles cool. Meine Mutter war so begeistert von der Sache. Ja, machen wir. Ja, wir sind gegangen und dann auf einmal, ja, wir haben Schule, aber wir haben tatsächlich eine religiöse Schule. Und, aber ich war 15. Und als 15-Jähriger denkst du nicht wirklich an die Religion, du bist mit Menschen.
Vadim war das zu viel Religion. Nach einem Jahr verließ er die Schule, kehrte zurück in sein normales Leben in Litauen. Dann ging seine Familie nach Deutschland. Dort beendet er die Schule, begann ein Studium. Doch die Frage, wer er eigentlich ist und wo er hingehört, die ließ ihn nicht los. Aber hilft Taglit wirklich dabei, diese Frage zu klären? Oder ist es doch mehr ein bezahlter Urlaub, den man gerne mal mitnimmt? Für Vadim ist die Reise eine ernste Angelegenheit.
Es war auch ein bisschen, also wichtig für mich, mich als Jude zu erfinden. Als die religiöse Teil für mich ein bisschen klarer zu machen. Ja, ich habe verstanden, das ist nicht für mich. Aber ich verstehe, das ist ein wichtiger Teil von meinem Volk. Ein wichtiger Teil. Ohne die Religion könnte Juden nicht überleben. Das ist hundertprozentig klar für mich. Das ist nur diese innere Stärke. Deswegen. Und auch die komischen Juden mit den schwarzen Anzügen, die haben so eine Identität, also echte jüdische Identität, ja, das ist geblieben. Und es ist wichtig für mich, obwohl es ist nicht mein Weg.
Vadim glaubt, dass er nach der Reise etwas besser verstehen wird, was sein Volk eint, nämlich der Glaube. Und dass er sich zugehörig fühlt, auch wenn er selbst nicht so gläubig ist.
Also du fragst jetzt eigentlich, was es bedeutet, Jude zu sein, oder? Mehrere Teile, die Religion auf jeden Fall, also als Tradition, Religion. Der zweite Teil ist unsere gemeinsame Experience und die als verfolgte Volk. Wenn ich zu Deutschen sage, ich bin Jude, glaubst du an die, also bist du beschnitten und glaubst du an die Sachen, das ist für die Deutschen Jude zu sein. Nee, ich meine, ich bin also als ein Teil von der jüdischen Volk. Und für die Deutschen ist nicht wirklich klar, was das ist.
Ist es für dich klar?
Ich glaube schon.
Am nächsten Tag wird Jerusalem erkundet. Höhepunkt des Tages ist der Besuch an der Klagemauer. Der Zugang ist von allen Seiten mit Checkpoints bewacht. Mein Aufnahmegerät musste ich abgeben. Orthodoxe Juden, Touristen und Moslems wollen durch die Schleusen. Die Juden zum Beten an der Klagemauer, Moslems, um auf den Tempelberg zu gelangen, Touristen, um Fotos zu schießen. Es bilden sich lange Schlangen. Taschen werden geleert. Durch den Metalldetektor müssen alle, egal ob Jude, Christ oder Turi. Eine Gruppe Moslems fühlt sich abgedrängt und fängt an zu schreien. Schnell wird die Stimmung hitzig. Juden und Araber beschimpfen sich, während ich meine Taschen leere. Plötzlich stehen bewaffnete Soldaten zur Stelle. Ich verlasse eilig die beklemmende Szene. An einem anderen Checkpoint geht es ruhiger und schneller zu. Dann finde ich zurück zur Gruppe. Sie stehen auf dem Vorplatz der Western Wall. Plötzlich stürmt eine französische Taglit-Gruppe auf den Vorplatz der Klagemauer und fängt frenetisch an zu singen. Wild tanzen sie im Kreis, reißen einige der deutschen Teilnehmer mit in ihre Runde. Einer nach dem anderen schließt sich an. Ekstatisch springen sie herum wie auf einem Punkkonzert. Nur ohne Ellenbogen. Friedlich, religiös. Beseelt vom Gedanken, etwas gefunden zu haben. Der eine sich selbst, der andere so etwas wie ein Stück Heimat. Oder einfach einen Ort, an dem man gerne zurückkommt zum Feiern und Flirten.
Sie hörten? Selfies am Golan. Mit Taglit auf Tour durch Israel. Von Maximilian Klein.